Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das vorgeschlagene Predigtwort zu diesem Sonntag hören wir aus dem Johannesevangelium Kapitel 7, die Verse 37 bis 39. Aber am letzten Tag des Festes, der Höchste war, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, liebe Gemeinde, in drei Abschnitten wollen wir uns dieses wunderbare Gotteswort heute Morgen näher anschauen. Sie finden diesen Abschnitten auch die Gliederung hier vorne auch zu mitlesen und mit hineindenken. Zum ersten Punkt: Jesus geht zum Fest. Jesus war zu diesem Fest, Sukkot heißt es, nach Jerusalem hinaufgezogen. Es ist das Laubhüttenfest des Volkes Israel und dieses Fest gehört genauso wie das Pessachfest und das Fest Shavuot zu den Wallfahrtsfesten, wo die Israeliten nach Jerusalem in den Tempel zogen, um dort zu opfern. Das Fest Sukkot dauerte ganze 7 Tage lang und es war ein sehr fröhliches, ein ausgelassenes Fest. Es ist sowohl das Erntedankfest des Volkes Israels, man dankt also Gott für die reiche Ernte, und es ist zugleich ein Fest, wo man immer wieder für den Regen betet und zugleich gedenkt das Volk Israel bei diesem Fest auch an die lange 40-jährige Wanderung durch die Wüste hindurch. Die Festsatzung, die ist auch niedergeschrieben im 3. Buch Mose, Kapitel 23. Ihr sollt am ersten Tage Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmwedel und Zweige von Laubbäumen und Bachweiden und 7 Tage fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott, und soll das Fest dem Herrn halten, jährlich 7 Tage lang. Das soll eine ewige Ordnung sein bei euren Nachkommen, dass sie im 7. Monat so feiern. 7 Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen. Wer einheimisch ist in Israel, soll in Laubhütten wohnen, dass eure Nachkommen wissen, wie ich die Israeliten habe in Hütten wohnen lassen, als ich sie aus Ägyptenland führte. Ich bin der Herr, euer Gott. Diese Laubhütte, liebe Gemeinde, die Sukka, sie erinnert also an diese vorübergehende Wohnstätte der Israeliten während ihrer Wüstenjahre, ihren 40-jährigen Zug durch die Wüste. Und sie erinnert zugleich daran, dass unser ganzes Menschenleben eine Wanderung ist. Wir befinden uns in dieser Welt auf Wanderschaft. Und die messianischen Juden, die verbinden dies mit der Verheißung von Jesus, dass Gott in Ewigkeit bereits eine ewige Behausung errichtet hat für all diejenigen, die zu Jesus Christus gehören. Denn Jesus sagt in Johannes 14, denn im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereitet ist, werde ich kommen und euch zu mir holen, dann werdet ihr auch dort sein, wo ich bin. Der Höhepunkt dieses 7-tägigen Festes, liebe Gemeinde, war dann der letzte Tag, der 7. Tag und das Wasserschöpfen. Denn an diesem letzten Tag brachte der Priester Wasser aus dem Teich Siloa in den Tempel und goss dieses Wasser an den Altar und betete um reichen Regen. Und die Menge der Israeliten stand außen herum und sang Worte aus Psalm 118: Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Wir können uns das bildlich vielleicht ausmalen, wie wunderbar geschmückt, mit welcher Freude dieses Fest von Volk Israel gefeiert wurde und bis heute gefeiert wird. Sie danken Gott für die Gabe des Wassers, und das ist gerade in einer solchen trockenen Gegend wie dort ein ganz wichtiges, elementares Element, das Wasser, kostbar und lebenswichtig. Und jetzt stellen wir uns dieses Ereignis, diesen Höhepunkt des Festes vor mit diesen Jubelgesängen des Volkes Israels, und dann wird uns berichtet, dass Jesus genau an diesem Festhöhepunkt öffentlich auftritt und zu sich selbst einlädt. Jesus spricht dann vollmächtig eine Verheißung aus, die die umherstehenden Festpilger bis ins Mark hinein traf. Und diese versammelte Menge fing anschließend an, sich zu unterhalten, zu streiten, ob Jesus etwa ein Prophet sei, ob er der verheißene Christus, der Messias sei. Andere wiederum lehnten Jesus ab und sahen in ihm einen Verführer. Der Jünger Johannes berichtet uns genau, wie es zugegangen war, wenn er schreibt: Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Da sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. In diesem Moment damals, bei diesem Laubhüttenfest, bahnte sich schon eine wunderbare Erfüllung von Gottes Verheißungen an. Denn Jahrhunderte zuvor bereits wurde dem Volk Israel lebendiges Wasser aus Jerusalem versprochen und verheißen. Lesen Sie das zu Hause einmal nach im Propheten Jesaja Kapitel 14. Und ebenso diese Verheißung des Geistes Gottes ist eine uralte Verheißung für das Volk Israel aus dem Buch des Propheten Hesekiel, Kapitel 39. Dort heißt es: Und ich will mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, denn ich habe meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen, spricht Gott, der Herr. Und Jesus Christus, der Sohn Gottes, er ist in Person die Erfüllung dieser Verheißungen. Allerdings, liebe Gemeinde, der Heiland musste zuvor noch als Opferlamm am Kreuze sterben und auferstehen, von den Toten in den Himmel aufgenommen und verherrlicht werden, bis dann danach am ersten Pfingstfeste die Ausgießung des Heiligen Geistes erfolgte. Komme zum zweiten Absatz. Jesus stillt den Durst. Jesus hat die Menschen damals eingeladen und ihnen auf diesem Laubhüttenfest verkündigt: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und ein ganz konkretes Beispiel, wie Jesus den Durst von Menschen stillt, ist uns drei Kapitel zuvor im Johannesevangelium im 4. Kapitel genau beschrieben. Da spricht Jesus zu der samaritanischen Frau am Brunnen: Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Und diese Frau am Brunnen sitzend in sengender Mittagshitze, sie dachte zuerst, dass Jesus hier von dem alltäglichen Durst, von dem alltäglichen Wasser spricht in einem ganz normalen Sinne. Und erst Stück für Stück in diesem Gespräch merkt diese Frau, dass es Jesus hier um etwas anderes geht. Jesus spricht mit dieser Frau über den Sinn und das Ziel ihres Lebens. Er spricht über ihren Durst nach Leben und er zeigt ihr, wie dieser Lebensdurst gestillt werden kann. Ja, diese Frau am Brunnen, sie hatte einen schier unstillbaren Durst nach Leben, so wie viele Menschen diesen Durst auch in sich tragen. Und Jesus sieht bei dieser Frau, dass dieser Durst nach Leben vermutlich auch dazu beigetragen hat, dass das Leben dieser Frau so in Schieflage geraten ist, dass dieses Leben dieser Frau in Unordnung gekommen ist, dass es wild geworden ist. Denn diese Frau, so wird es berichtet, lebt mit einem Mann in Unzucht zusammen. Und Jesus sieht ins Herz dieser Frau hinein und sieht, dass ihr Durst nach Leben ihr beherrschendes Problem ist, das all das Elend in ihrem Leben angerichtet hat. Durst nach Leben. Und Jesus geht noch näher an diese Frau heran und er spricht ihr Problem, ihr beherrschendes Problem ganz offen und ehrlich und liebevoll an. Jesus scheut sich nicht, ehrliche Worte zu sagen, die zunächst vielleicht auch wehtun mögen. Und doch gibt Jesus zugleich dieser Frau auch noch etwas Weiteres. Er gibt ihr eine Perspektive. Er sagt ihr zugleich auch, wo sie ihren Durst nach Leben stillen kann. Bei dem lebendigen Gott, der Wasser des Lebens hat für durstige Leute. Diese neue Lebensperspektive eröffnet Jesus dieser Frau, dieser Samaritanerin. Er sagt ihr konkret, wo sie ihren Durst nach Leben stillen kann. Und ich glaube, das ist für uns auch wichtig bis zum heutigen Tage, dass wir anderen Menschen sagen, wo sie ihren Lebensdurst stillen können, wo sie eine neue Lebensperspektive finden können. Und zwar nicht irgendeine, sondern die einzige wahre Lebensperspektive. Und diese Lebensperspektive trägt den Namen Jesus Christus. Nehmen Sie sich zu Hause mal eine Viertelstunde Zeit und lesen Sie Johannes Evangelium Kapitel 4, wie Jesus ganz liebevoll 4 Dinge dieser Frau gibt: Würde, Lebensperspektive, Sündenerkenntnis und das Angebot der Rettung. Jetzt machen wir einen Sprung nach heute. Wie ist es mit den Menschen heute, mit den Menschen, die um uns und mit uns leben? Wie ist es mit den Menschen, mit denen wir tagtäglich zu tun haben? Wer mit offenen Augen die Menschen anschaut, der sieht auch heute bei den Menschen einen überwältigenden Durst, einen Durst nach Leben. Und wenn wir mit wachen Augen das alles anschauen und betrachten, so erkennen wir im Geiste aber auch zugleich 3 Hindernisse, die diese Menschen meist von der Quelle des ewigen Lebens abhalten. Und diese 3 Hindernisse, die ich sehe, die müssen wir uns auch genauer anschauen, um dann den Menschen auch helfen zu können. Das erste Hindernis, die Gesellschaft, die Menschen und ich schließe auch uns dabei ein. Wir reden so oft und immer wieder von dem Durst, statt den Durst zu stillen. In unserer Gesellschaft, da wird immer wieder geredet, wie schlimm alles ist in dieser Welt. Die schlimmen Zustände in der Welt, in der Politik, im Arbeitsbereich, in der Schule, in den Familien. Und oftmals, wenn man diese Beschreibungen macht, dann sind die ja gar nicht falsch. Es liegt vieles schief in unserer Welt. Aber hilft das wirklich weiter, wenn wir beständig nur immer über den Durst reden? Über das, was schief läuft? Und Menschen leiden heutzutage vielfach an seelischen Problemen. Sie suchen sich dann irgendwann, wenn sie nicht mehr weiter wissen, einen Therapeuten. Dann sitzen sie dort manchmal Sitzung um Sitzung, Wochen, Monate lang und drehen sich ständig nur um sich selbst und ihre eigenen Probleme. Der Lebensdurst ist mittendrin, aber sie finden keine Quelle, an dem sie ihren Durst stillen können. Und weil das so ist, liebe Gemeinde, geht es heutzutage vielen Menschen so wie jenem Mann einmal in der Wüste, der 100 Meter entfernt vor einer Oase im Wüstensand elendig verdurstet ist, nur weil er immer nur auf sich selbst seinen Durst und sein eigenes Elend geschaut hat und gar nicht wahrgenommen, dass die Rettung 100 Meter nur entfernt in Form einer Oase vor ihm liegt. Er hat das alles für eine Fata Morgana gehalten. Er hat diese Lebensquelle nicht in den Blick bekommen. Also wir dürfen nicht nur über den Durst reden, sondern eben auch über die neue Lebensperspektive. Und damit bin ich beim zweiten Hindernis, dass wir nämlich als Christen, als Kirche, viel zu wenig und zu leise reden über die Quelle des ewigen Lebens. Wir treten alle miteinander viel zu leise auf. Warum machen wir es nicht wie Jesus damals beim Fest? Er hat nicht irgendeinen Zeitpunkt genommen und hat ein paar Leute auf die Seite gezogen. Ich muss euch mal was sagen. Nein, er ist am zentralen Höhepunkt des Festes, wo die Aufmerksamkeit und die Freude der Menschen am größten war, ist er aufgetreten, hat gesagt, was er zu sagen hat. Alle Ohren sollten es hören. Alle Ohren sollten vernehmen, wo sie das Heil für ihr Leben finden können. Und Jesus hat sich ja bei dieser Predigt, die er gehalten hat, ja nicht aufgehalten, lange mit Diagnosen, wie es den Menschen geht und wie schlimm es in der Welt ist. Damit hält sich Jesus nicht lange auf, sondern er sieht den Lebensdurst und sieht, was die Menschen brauchen und gibt es ihnen. Er lädt sie ein. Genau das macht ein guter Hirte mit seinen durstigen Schafen. Er führt sie zum frischen Wasser. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und die Verheißung, alle, die Jesus vertrauen, die ihm glauben, die ihr Leben an ihn hängen, die werden gerettet. Die werden das rettende Wasser des ewigen Lebens empfangen. Lebendiges Wasser, liebe Gemeinde, lebendiges Wasser und Geist Gottes, dies beides gehört ganz eng zusammen. Das können wir sowohl im Alten als auch im Neuen Testament an vielen Stellen lesen. Nächste Woche ist es wieder soweit, wir feiern miteinander Pfingsten, auch ein Fest großer Freude. Und wisst ihr, was der Apostel Petrus nach seiner ersten Predigt damals am ersten Pfingsttage den Menschen geantwortet hatte, als die ihn dann fragten: Ja, Petrus, was sollen wir denn jetzt tun? Da sagte Petrus zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und wie hatte Jesus dem Nikodemus geantwortet? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Wir sollen also die Menschen zu Jesus führen, die Menschen zur Buße, zur Lebensumkehr anleiten. Wir sollen sie taufen auf den dreieinigen Gott zur Vergebung der Sünden. Und sie werden den Heiligen Geist empfangen und ewiges Leben bekommen. Also, liebe Glaubensgeschwister, halten wir uns doch nicht so sehr mit dem Durst der Menschen auf, sondern führen sie zu den lebendigen Wasserquellen. Führen wir sie zu einem neuen Leben aus Wasser und Geist. Oder ich kann es auch andersherum ausdrücken. Es wäre doch von uns sehr lieblos, wenn wir den Menschen um uns herum diese neue Lebensperspektive verschweigen. wenn wir die Menschen nicht auf Jesus hinweisen, der doch das Wasser des Lebens in Fülle hat. Und wenn wir die Menschen nicht zu Jesus führen, dann fangen die Menschen an, aus anderen Quellen zu trinken. Aber keine andere Quelle auf dieser Welt wird auf Dauer den Durst von Menschen stillen können. Und manchmal ist es so mit anderen Quellen, die machen den Durst, den Lebensdurst auch immer noch größer und unersättlicher. Das ist ungefähr so, wenn Sie heute Nachmittag nach Hause kommen mit einem großen Durst und dann einen halben Liter Salzwasser in sich hineinkippen. Vor lauter Durst der Menschen probieren Sie dann alles aus, was Ihnen vor die Flinte kommt. Alles, was Sie haben können, probieren Sie einmal aus. Etwas Esoterik für mein Leben, etwas Buddhismus, etwas Islam, was gerade dran ist, verschiedene spirituelle Praktiken, Wallfahrten, Pilgerreisen, was auch immer. Alles wird ein Stück weit probiert, nur weil der Durst der Menschen so riesengroß ist nach einem Heil, weil sie merken, in ihrem Leben ist etwas unerfüllt. Wer nicht bei Jesus trinkt, liebe Glaubensgeschwister, der findet nicht den wahren Lebenssinn und kommt auch nicht in das Reich Gottes hinein. Deshalb führen alle anderen Quellen außer Jesus Christus letzten Endes nicht ans Ziel. Alle anderen Quellen auf dieser Welt sind kein lebendiges Wasser, sondern faules Wasser. Noch einmal, wenn wir die Menschen nicht zu Jesus Christus führen, wenn wir sie nicht einladen, bei ihm zu trinken, dann suchen sich die Menschen in anderen Religionen, in esoterischen Kulten, in fernöstlichen Methoden, wo auch immer, irgendetwas, um weiterzukommen in ihrem Leben. Und sie werden doch keine Ruhe und keinen Frieden für ihre Seele finden. Es gilt, liebe Gemeinde, was der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, schreibt. Darum werden wir nicht müde. Wir verfälschen auch nicht Gottes Wort. Ist aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren gehen. Und hier zeigt sich nun das dritte Hindernis, wodurch Menschen von der Quelle ewigen Lebens abgehalten werden. Denn das Wort Gottes ist mitten in unseren Kirchen verdeckt und verfälscht. Und die Menschen werden zu falschen Quellen geführt. Vielleicht haben Sie jetzt einen kleinen Mann im Ohr, der Ihnen leise zuflüstert, ja, so kann man das ja nicht sagen, dass mitten in der Kirche zu falschen, fremden Quellen geführt wird, dass das Evangelium verdeckt und verfälscht wird. Das kann man doch nicht sagen. Aber leider, liebe Gemeinde, ist es so, man kann es nicht sagen, man muss es sagen. Wir dürfen hier nicht schweigen. Und warum das so ist, möchte ich Ihnen auch an aktuellen Beispielen verdeutlichen. Bis zum heutigen Sonntag findet gerade in Berlin und in Wittenberg der Evangelische Kirchentag statt. Bereits im Einladungstext auf der Internetseite wird deutlich, dass es bei diesem Kirchentag nicht um Jesus als die Quelle des Lebens geht, sondern zu anderen Quellen geführt wird. In diesem mehrseitigen Dokument im Internet, in diesem Einladungstext, wird nicht ein einziges Mal Jesus Christus genannt. Aber es geht in diesem Text um den Dialog mit humanistischen Gemeinschaften, um den interreligiösen Dialog, um eine lange Nacht der Religionen. Da wird es vermutlich sehr finster sein. Es geht um Flucht und Migration, um Frieden, Gerechtigkeit und Klimawandel, globale Verantwortung, um sexuelle Vielfalt zu leben und Genderfragen. Auch wird die Zukunftsfrage der Kirche angesprochen und im Programmheft des Kirchentages ein Seminar angeboten, das ungewollt alles entlarvt. Der Titel des Seminars heißt: Ist das noch Kirche oder kann das weg? Das kann nicht nur weg, das muss weg. Unsere Kirche braucht dringend eine Reinigung, eine Erneuerung. Wir brauchen keine Jubelfeiern einer 500-jährigen Reformation. Was heutzutage dran ist, ist die Reformation dieser Kirche, so wie es Martin Luther vor 500 Jahren gepredigt hat. Das wäre dran. Und wir sind ja gerade beim Thema Gottes Wort verfälschen. Es heißt dann im Programmheft zu den Gottesdiensten und Andachten: Es wurde eine Gruppe Bibelwissenschaftlerinnen beauftragt, die Bibel so zu übersetzen, dass Frauen nicht diskriminiert werden. Also weil die Luther-Übersetzung, die so bewährt ist, der eigenen Ideologie nicht mehr entspricht, wird nun Gottes Wort verbogen und verfälscht. Und dann heißt es im ersten Buch Mose, Kapitel 16 beispielsweise, dort, wo im Hebräischen der Name Jahwe steht, was Luther richtigerweise mit dem Gottesnamen Herr übersetzte, da heißt es nun in dieser feministischen Übersetzung die Lebendige. Nicht mehr Gottes Wort ist die Richtschnur, sondern man erhebt sich als Herrin über Gott und sein Wort. Und das, was früher in früheren Zeiten der Kirche als Glaubensabfall, als Ketzerei und Häresie aus der Kirche ausgestoßen wurde, das wird heutzutage von vielen Bischöfen und Pfarrern und Predigern als neue Norm verkündet. Dafür gibt es leider zahlreiche Beispiele. Maria war dann keine Jungfrau mehr, sondern eben nur eine junge Frau, die geboren hat. Jesus ist nicht mehr Gottes Sohn, sondern ein von Gott besonders begabter Mensch. Jesus ist auch nicht mehr leiblich auferstanden, schon gar nicht in den Himmel aufgefahren. Und wenn er nicht aufgefahren ist, kann er auch nicht sichtbar wieder zurückkommen. Und auch die Botschafterin zum 500-jährigen Reformationsjubiläum, Margot Kessmann, sie leugnet zentrale Aussagen des apostolischen Glaubensbekenntnisses, das wir vorhin miteinander hier bekannt haben. Was brauchen wir? Wir brauchen wieder biblische Lehre statt kirchlicher Lehre. Ein letztes Beispiel. Gerade vor wenigen Tagen, vom 10. bis 13. Mai, tagte die Synode der Pfälzischen Landeskirche in Speyer. Sie beschloss dabei, gegen Gottes Wille und Wort, die schon bisher mögliche Segnung gleichgeschlechtlicher Paare nun als eine Amtshandlung durchzuführen, um sie der kirchlichen Eheschließung anzunähern. Der zuständige Oberkirchenrat verweist dann laut Kirchenboten darauf, dass damit nun das kirchliche Recht dem weltlichen Recht folge. Ich sage es nochmal, dass nun das kirchliche Recht dem weltlichen Recht folge. So, liebe Gemeinde, handelt eine Staatskirche, aber nicht die Kirche Jesu Christi. Was ist das für eine Kirche, die der staatlichen Ideologie folgt, statt dem Worte Gottes? Und wer die Barmer Theologische Erklärung von 1934 ernst nimmt, ein Bekenntnis damals gegen die von Adolf Hitler vereinnahmte und an die Staatsideologie angepasste Kirche der deutschen Christen, bei dem müssen bei einem solchen Satz doch alle Alarmglocken läuten. Hier wird zu fremden Quellen und zu faulem Wasser geführt, statt hin zu Jesus Christus, dem lebendigen Wasser des ewigen Lebens. Die Kirche, sie passt aber ihre Rechtsprechung, ihre Gesetzgebung, der staatlichen Gesetzgebung zur Homosexualität an. Der Apostel Paulus schreibt hingegen im Römerbrief zu diesem Thema: Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn. Unser Herr Jesus, liebe Gemeinde, war immer ein Mann des ehrlichen, offenen, wahren Wortes. Und weil er gewusst hat, wie es in der Welt zugeht, wie es auch in seinem Volk Israel zugeht, hat Jesus seine Gemeinde eindringlich vor falschen Propheten gewarnt. Und hat ihnen als Prüfmittel mitgegeben: An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Für uns heißt das, dass wir uns von faulen, von falschen Früchten fernhalten sollen. Dass wir uns fernhalten sollen von verfaultem Wasser. Verfaultes Wasser führt auf Dauer nur ins Verderben. Es ist für jeden Christen notwendig, dass er eine klare Entscheidung für sein Leben mit Jesus Christus einmal getroffen hat, dass er weiß, wohin er gehört. Aber genauso braucht ihr als Christen, wenn ihr euren Glauben gestaltet, eine klare Unterscheidung, eine klare Scheidung, auf wen und was ihr hört, wem ihr nachfolgt, wem ihr dient, welche Worte in eure Ohren und in eure Herzen hineingehen. Und wenn wir als Christen anfangen, an diesem Punkt falsche Kompromisse zu machen und meinten, naja, davon etwas, dann wird das in unserem Leben, auf unserer Seele Schaden anrichten. Jesus lädt uns ein, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und damit komme ich zum dritten und letzten Punkt. Jesus gibt Ströme lebendigen Wassers. Jetzt kommt etwas ganz Wunderbares, liebe Schwestern und Brüder. Jesus stillt nicht nur deinen Durst, nicht nur deinen Durst nach Leben, sondern sagt dann, wer an ihn glaubt, von dessen Leben werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also wer glaubt und getauft ist, in dem lebt der Heilige Geist. Ihr seid Tempel des Heiligen Geistes Gottes, und so wirst auch du zum Segen für andere Menschen. Ströme lebendigen Wassers gehen von dir aus. Der Heilige Geist ruft durch dich andere Menschen zum Glauben, zur Quelle des ewigen Lebens. Und Gott will überreich seine Gnade austeilen. Wir haben doch keinen knausrigen Gott, sondern einen Gott, der seine Gnade und seinen Geist in vollen Zügen ausgießen will. Ströme lebendigen Wassers sollen aus dir herausfließen. Ist das nicht eine wunderbare Verheißung? Ich habe mal versucht, ich werde versuchen, Ihnen das an einem Bild deutlich zu machen. Ein schönes Bild dafür, ich hätte es eigentlich mitnehmen können für die Leinwand, ein schönes Bild dafür ist der Schalenbrunnen im Kloster Maulbronn. Googeln Sie mal im Internet Maulbronn Brunnen, Sie finden den garantiert. Ein wunderschönes Bild dafür, wie Gott seine Gnade ausströmen lassen will. Da fließt also von oben in diesem Brunnen Wasser herab in eine kleine Schale. Und wenn die voll ist, fließt diese oberste kleine Schale über in die mittlere Schale, bis sie ganz ausgefüllt ist. Und wenn diese Schale ausgefüllt ist, fließt das Wasser weiter unten in die riesengroße Schale und füllt auch die mit Wasser aus. Entscheidend allerdings ist, dass die Quelle sprudelt, dass die Quelle am Sprudeln bleibt. Und diese Quelle ist Jesus Christus selbst, der spricht: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ist das nicht ein wunderbares Bild? Nein, es ist nicht nur ein Bild, es ist die Wahrheit, dass der Geist Gottes in uns wirkt, aber nicht nur für uns zugute, sondern durch uns zu anderen Menschen. In diesem Gedanken, mit dieser Verheißung, lasst uns nächste Woche Pfingsten feiern. Und mit diesen wunderbaren Zusagen, Verheißungen, hat der auferstandene Christus seine Jünger in die weltweite Mission geschickt. Der Tübinger Theologieprofessor Eberhard Jüngel sagte 1999 mit Recht: Wenn die Kirche ein Herz hätte, ein Herz, das noch schlägt, dann würden Mission und Evangelisation den Rhythmus des Herzens der Kirche in hohem Maße bestimmen und Defizite bei der missionarischen Tätigkeit der Kirche, Mängel beim Evangelisieren würden sofort zu schweren Herzrhythmusstörungen führen. Also im 500. Jahr des Reformationsgeschehens ist es dringend bei uns notwendig, den Missionsauftrag unseres Herrn und die Treue zum Wort Gottes wieder aus vollem Herzen zu leben. Wir brauchen als Gemeinde Jesu immer zwei Dinge: die Sammlung nach innen und die Sendung nach außen. Die Sammlung und Stärkung der Gemeinde, die ist uns in Apostelgeschichte 2, Vers 42 beschrieben. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Wir sind alle ein für alle Mal getauft, aber immer wieder neu wird uns Gottes Wort in unser Leben gesprochen. Immer wieder neu wird uns das Abendmahl gereicht, Christi Leib und Blut, um dieses Einssein mit unserem Herrn leben zu können. Und nur wenn wir so nach innen uns versammeln und stärken, sind wir jener Brunnen, der lebendiges Wasser geben kann. Hier in der Gemeinde empfangen wir die Stärkung, die wir brauchen, um nach draußen zu gehen, um den Sendungsauftrag Jesu umzusetzen, um die rettende Botschaft von Jesus Christus in die Welt zu tragen, um die Menschen im Namen Jesu einzuladen. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Amen.